Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Herzlich willkommen zu Glauben und Geschichten. In der letzten Folge haben wir an solch einem spannenden Punkt aufgehört zu lesen, dass ich jetzt gar keine langen Worte machen will, sondern direkt mit Ihnen weiterlesen möchte. Und zwar in 2. Mose, Kapitel 14 und dort ab Vers 26. Sie erinnern sich, dass das Volk aus Ägypten ausgezogen ist. Gott hat sie bewusst nicht durch das Land der Philister geführt, sondern den Umweg, den Wüstenweg zu dem Schilfmeer. Dort angekommen, erhebt das Volk die Augen, schaut zurück und merkt, die Ägypter sind auf dem Weg zu uns. Wir sind eingekesselt. Auf der einen Seite das Meer, auf der anderen Seite die Ägypter. Und Gott sagt durch Mose oder lässt durch Mose ausrichten, ihr braucht nicht zu kämpfen. Ihr könnt ganz ruhig sein. Fürchtet euch nicht. Habt keine Angst. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet stille sein. Mose streckt seinen Stab in die Höhe und das Meer teilt sich. Das Volk Israel wandert im Trockenen durch das Meer und die Ägypter machen sich ebenso auf den Weg, um dem Volk Israel nachzuziehen durch das Meer. Und an diesem Punkt fangen wir an zu lesen. Vers 26, der Herr aber sprach zu Mose, strecke deine Hand über das Meer aus, damit die Wasser auf die Ägypter, auf ihre Wagen und über ihre Reiter zurückkehren. Da streckte Mose seine Hand über das Meer aus und das Meer kehrte beim Anbruch des Morgens zu seiner Strömung zurück. Und die Ägypter flohen ihm entgegen. Der Herr aber trieb die Ägypter mitten ins Meer. So kehrten die Wasser zurück und bedeckten die Wagen und die Reiter der ganzen Heeresmacht des Pharao, die ihnen ins Meer nachgekommen waren. Es blieb auch nicht einer übrig. Die Söhne Israel aber waren auf dem Trockenen mitten durch das Meer gegangen und die Wasser waren ihnen eine Mauer zu rechten und zu linken gewesen. Kurz bevor Mose seine Arme, seinen Stab in die Höhe strecken soll, da haben wir diesen Moment der Einsicht auf der Seite der Ägypter. In Vers 25 wird uns erzählt, dass sie sagen, lasst uns vor Israel fliehen, denn der Herr kämpft für sie gegen die Ägypter. Das war so der Moment, an dem die Ägypter oder den Ägyptern bewusst geworden ist, wir haben eigentlich keine Chance. Das, was wir hier tun, das ist eigentlich Wahnsinn, das ist Selbstmord. Denn offensichtlich geschieht hier etwas Wundersames. Oder anders formuliert, ein Wunder, etwas Übernatürliches. Das Meer teilt sich, sowas ist noch nicht geschehen. Und wir sind so verblendet, so versessen von diesem Gedanken, dieses Volk nicht ziehen zu lassen. Diesem Volk nachzujagen und sie zu vernichten, sie zu zerstören, dass wir uns gar nicht bewusst werden, dass wir uns nicht nur auf das Volk einlassen oder auf einen möglichen Kampf mit dem Volk, sondern eigentlich dem entgegentreten, der das gerade hier möglich gemacht hat, nämlich ihr Gott, der Herr oder Jahwe. Und sie merken, Gott kämpft für die Israeliten und somit gegen die Ägypter. Und als Mose dann seine Arme emporhebt und dann die Wasser zurückkehren, da ist es eigentlich schon zu spät. Und der Autor erzählt uns, dass nicht einer von ihnen übrig geblieben ist. Die Söhne Israel, Vers 29, waren auf trockenem Land mitten durch das Meer gezogen. Mitten durch das Meer. Durch das Meer gegangen und die Wasser waren in eine Mauer zu rechten und zu linken gewesen. So rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter. Und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen. Klar kann man natürlich sich jetzt fragen, warum ist die Rettung des einen der Tod des anderen? Ist es denn nicht fair? Haben denn die Ägypter denn wirklich eine Chance gehabt? Hätten sie denn irgendwas machen können? Denkt man aber die Geschichte eben weiter zurück zurück an den Punkt, als der Pharao, 2. Mose, Kapitel 2, als der Pharao seinem ganzen Volk sagt. Und ich werde gerade nochmal diese Stelle lesen, weil manchmal ist es dann recht leicht, so distanziert solch eine Geschichte zu bewerten. 2. Mose 1, nicht Kapitel 2, 2. Mose 1, Vers 22. Da gebot der Pharao seinem ganzen Volk, jeden Sohn, der geboren wird, sollt ihr in den Nil werfen, jede Tochter aber sollt ihr am Leben lassen. Damit hatten wir es zu tun, mit einem Staat, mit einem Land, mit einer Obrigkeit, die bereit ist, ihr Volk dazu aufzurufen, ein anderes Volk, unschuldige Kinder, zu töten. Die bereit waren, dieses Volk zu versklaven, mit Gewalt zur Arbeit zu zwingen und eigentlich die Vernichtung dieses Volkes zu suchen. Angesichts dieser ganzen Plagen, dieser Wunder, dieser Zeichen, die Gott durch Mose und Aaron in Ägypten gemacht hat, nichts davon, dass der Pharao und seine Leute lassen sich völlig unbeeindruckt. Und sogar als die Erstgeburt stirbt, jeder Erstgeborene in jeder Familie, jedes erstgeborene Tier, alles im Land wird vernichtet. Und dann sagt der Pharao, zieht, geht aus, lasst mich in Frieden. Verlasst dieses Land und dann denken Sie nochmal, überdenken Sie Ihre Entscheidung und sagen, nee, wir sollten diesem Volk nachjagen, wir sollten sie eigentlich vernichten. Und dann merken Sie irgendwann, eigentlich kämpfen wir nicht gegen dieses Volk, sondern wir kämpfen gegen Gott. Ein Gott, der immer das Leben der Menschen gesucht hat. So haben wir Gott bis jetzt erlebt. Immer ein Gott, der probiert hat, Leben möglich zu machen. Egal in welcher Situation, egal wie verfahren die Situation war, ob es im Persönlichen war, ein einzelner Mensch oder die ganze Menschheit, immer versucht, das Leben möglich zu machen. Wenn aber Menschen sich entscheiden, andere Menschen zu vernichten, dann stehen sie irgendwann vor Gott und dann rennen sie in ihre eigene Vernichtung. Und dann sind wir an dem Punkt, dass offensichtlich Rettung gleichzeitig einhergeht mit Tod. So rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen. Als nun Israel die große Macht sah, die der Herr an den Ägyptern ausgeübt hatte, da fürchtete das Volk den Herrn und sie glaubten den Herrn und an seinen Knecht Mose. Angesichts dessen, was passiert ist, ist es nun dem Volk möglich zu fassen, dass das jetzt nicht Menschliches war, was hier geschehen ist. Das war nicht das Werk von zwei Brüdern oder von zwei Spinnern, die gekommen sind und gesagt haben, das Volk soll ausziehen. Das waren nicht irgendwelche natürlichen Zeichen, die hier geschehen sind, sondern das Werk eines mächtigen Wesens. Und diesem Gott glauben sie nun. Und dann dadurch auch seinem Knecht Mose. Kapitel 15, damals sangen Mose und die Söhne Israel dem Herrn dieses Lied. Sie sagten, singen will ich dem Herrn, denn hoch erhaben ist er, Pferde und Wagen warf er ins Meer. Meine Stärke und mein Loblied ist ja, denn er ist mir zur Rettung geworden. Er ist mein Gott und ich will ihn preisen. Der Gott meines Vaters und ich will ihn erheben. Als die Ägypter auf dem Weg waren und dem Volk nachjagten, Kapitel 14 wird uns das berichtet, und die Israeliten die Ägypter sehen, dann schreien sie schon, das ist Kapitel 14, Vers 10, sie schreien schon zu Gott und sagen, Herr, aber dann in Vers 11, dann sagen sie zu Mose, hast du uns etwa deshalb weggeführt, damit wir in diese Wüste sterben, weil es in Ägypten keine Gräber gab? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Und das lese ich für mich so oder deute ich für mich so, dass das Volk in dem Anblick dieser ägyptischen Armee auf einmal vergisst, dass es eigentlich Gott war, der sie aus Ägypten herausgeführt hat. Es war nicht ein Mensch. Aber angesichts dieser Gefahr, angesichts dieser schier ausweglosen Lage sind sie nicht fähig, das zu erfassen, sondern sagen, Mose, was hast du da eigentlich getan? Es wird auf einmal alles so menschlich. Und ich glaube, das ist etwas ganz Natürliches, dass wenn wir in einer schwierigen Lage sind, das, was wir vorher noch vielleicht für göttlich gehalten haben, für Gottes Führung oder Wirken in unserem eigenen Leben, auf einmal zerbricht und so menschlich und so unwirklich aussieht. Das haben wir uns alles eingebildet. Es gibt kein Wirken Gottes. Mose, warum hast du uns das angetan? Warum hast du uns denn hierher gebracht? Es gibt es denn keine Gräber in Ägypten? Es wäre besser gewesen, wir wären in Ägypten geblieben. Und deswegen glaube ich auch, dass Mose sich ganz stark von dem, was jetzt passiert, distanziert und sagt, wenn jetzt Rettung kommt, dann wird diese Rettung nicht von mir sein. Ich werde sie nicht vollbringen. Und auch nicht ihr, keiner von uns. Der Mensch wird ganz stillstehen. Und Gott wird sich einsetzen. Gott wird kämpfen. Und das bezeugen sie jetzt auch in ihrem Lied, wenn sie dann sagen, meine Stärke, mein Loblied, oder man kann auch übersetzen, meine Zuflucht, meine Kraft ist Jah, also kommt von Gott. Ja, diese Kurzform von Jahwe, Jah. Denn er ist mir zur Rettung geworden. Er ist mein Gott. Und ich will ihn preisen, der Gott meines Vaters. Und ich will ihn erheben. Und das scheine ich oder lese ich für mich so raus, wenn man Rettung erfahren hat, dann hat man die Kraft oder die Fähigkeit dann auch, das zu erfassen und zu sagen, das war nicht ich, sondern das war Gott. Und weil er das war, gebührt ihm der Dank oder die Ehre oder der Preis und nicht mehr dem Menschen. Und das ist ja diese Schwierigkeit, die wir im ersten Buch Mose in ganz vielen Geschichten erlebt haben, ob es bei Abraham ist, bei Isaak, bei Jakob, auch bei Josef und seinen Brüdern so. Wem gebührt denn da Ehre? Wer ist denn wirklich der, der Leben rettet? Oder man könnte eigentlich sagen, das Ganze geht noch viel weiter zurück, und zwar bis in den Garten Eden in der Frage, woher kommt denn eigentlich Leben? Kommt Leben vom Menschen oder kommt Leben von Gott? Und das ist auch die Frage, die die Schlange aufwirft, indem sie sagt, pass auf, Gott lügt. Ihr könnt von dieser Frucht essen, es ist überhaupt kein Problem. Ihr könnt von der Frucht des Baumes der Erkenntnis des Guten und des Bösen essen, denn Leben ist in euch. Ihr braucht Gott nicht, um zu leben. Und das ist eigentlich die ständige Frage, die aufgeworfen wird. Woher kommt Leben? Und das Volk hat in diesem Augenblick es fassen können, indem sie sagen, Rettung kommt von Gott. Er ist derjenige. Er ist derjenige, der hier gerettet hat und nicht Menschen. Aber es ist etwas, was nicht leicht zu erfassen ist. Vers 3. Der Herr ist ein Kriegsheld, Jahwe ist sein Name. Die Wagen des Pharao und seine Streitmacht warf er ins Meer. Die Auslese seiner Wagenkämpfer versank im Schilfmeer. Die Fluten bedeckten sie. Sie fuhren in die Tiefen wie ein Stein. Deine Rechte, o Herr, ist herrlich. Herrlich in Kraft. Deine Rechte, o Herr, zerschmettert den Feind. Und in der Fülle deiner Hoheit wirfst du nieder, die sich gegen dich erheben. Du lässt los deine Zornesglut. Sie verzehrt sie wie Strohstoppeln. Gott ist derjenige, der sich für den Menschen einsetzt. Er ist derjenige, der Gerechtigkeit schafft. Natürlich kann man jetzt wieder die Frage stellen, wie kann man den Gott als Kriegsheld bezeichnen? Ist Gott nicht jemand, der liebt, der leben will? Wenn man aber Ungerechtigkeit erfährt, wenn an ihm die Kinder umgebracht werden, dann wünscht man sich doch, dass endlich sich jemand für einen einsetzt und Gerechtigkeit walten lässt. Da will man, dass jemand für einen kämpft und sich für einen einsetzt. Das kennt ja jeder von uns, wenn der Bruder oder die Schwester, für diejenigen unter uns, die Geschwister hatten, wenn die einem was wegnehmen, dann wünscht man doch, dass die Eltern sich einsetzen und einem dabei helfen, dass einem Gerechtigkeit widerfährt. Da hat man nichts dagegen, dass Papa ein Kriegsheld ist und sich für einen einsetzt. Und genau das geschieht hier. Gott setzt sich für die ein, die bedrückt werden, deren Gerechtigkeit mit Füßen getreten wird. Vers 8. Beim Schnauben deiner Nase türmten sich die Wasser und die Strömungen standen wie ein Damm. Die Fluten gerannen im Herzen des Meeres. Er sprach der Feind, ich jage nach, ich hole ein, verteile Beute. Es sättige sich an ihnen meine Gier. Ich zücke mein Schwert, meine Hand tilgt sie aus. Das war die Gesinnung der Ägypter. Ich jage ihnen nach. Meine Gier, die Gier sättigt sich an ihnen. Ich zücke mein Schwert und meine Hand tilgt sie aus. Und da schreitet Gott ein und sagt, nein, nein, so nicht. Beziehungsweise es ist die Gier der Ägypter, die sie umbringt. Ihre Gier, die sie blind dafür macht, dass sie jetzt, indem sie durch das Meer schreiten, dem Volk nachgehen, dass sie dadurch in eine Zone, die Zone des Wunders, will ich sie mal nennen, betreten. Und dadurch ihre Anmaßung eigentlich auf eine Höhe treiben. So nach dem Motto, danke Gott, dass du uns jetzt hier das, einen Durchgang uns durchs Meer bereitet hast, so damit wir dieses Volk töten können. Anmaßung hat ihre Grenzen. Vers 10, du bliesest mit deinem Atem, das Meer bedeckte sie. Sie versanken wie Blei in gewaltigen Wassern. Wer ist dir gleich unter den Göttern, o Herr? Wer ist dir gleich so herrlich in Heiligkeit, furchtbaren Ruhmestaten, Wunder tun? Das ist schon auch eine Frage, die hier durchschwingt, die auch ganz am Anfang vom Pharao ja gestellt wurde. 2. Mose, bei der ersten Begegnung. 2. Mose, und zwar dort Vers 5, 2. Mose 5, Vers 2, da sagt der Pharao aber antwortete ihnen, wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte, Israel ziehen zu lassen? Wer ist denn dieser Gott? Wer ist er denn, dass ich auf ihn höre? Ich habe meine Götter. Ich habe meine Götter. Ich brauche keinen Gott. Ich brauche auch nicht euren Gott. Wer ist denn Gott, dass ich auf ihn hören, auf seine Stimme hören lassen sollte? Und jetzt ist die Frage, wer ist dir gleich unter den Göttern, o Herr? Wer tut denn die Dinge, die du tust, diese Taten, diese Wunder? Du strecktest aus deine Rechte und die Erde verschlang sie. In deiner Gnade hast du geleitet das Volk, das du erlöst. Hast es durch deine Stärke geführt zu deiner heiligen Wohnung. Wir haben es hier mit einem Gott zu tun, dem niemand gleich ist. Niemand kann sich mit ihm vergleichen. Als die Zauberer des Pharao versucht haben, die Wunder nachzutun, die Mose und Aaron getan hatten, ja, sie kamen, das erste, das zweite Wunder haben sie noch hinbekommen, aber dann war es vorbei. Bei dem dritten Wunder mussten sie kapitulieren und sagen, das ist der Finger Gottes. Wir können diese Wunder nicht nachmachen. Das ist uns nicht möglich. Das ist uns nicht möglich, diese Wunder zu tun, die dieser Gott tut. Zweite Mose 8, Vers 15. Da sagten die Pharao, die Wahrsagepriester zum Pharao, das ist der Finger Gottes. Aber das Herz des Pharao blieb verstockt und er hörte nicht auf sie, wie der Herr geredet hatte. Denn die Wahrsagepriester, die konnten eben das mit ihren Zauberkünsten nicht vollbringen. Wer ist dir unter den Göttern gleich, o Herr? Niemand. Niemand. Das ist genau die Antwort. Das war ja auch die Sehnsucht, die Gott versucht hat oder die er gehabt hat, nämlich dass Israel seinen Gott wahrnimmt und versteht und erkennt, wer Gott ist, aber eben nicht nur Israel, sondern auch die Ägypter. Gott sagt, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Das ist nur der Anfang. Mir geht es um alle Völker, auch die Ägypter sollen erkennen. Und deswegen will ja Gott, dass der Pharao und seine Armee den Israeliten nachjagen, damit die Ägypter erkennen, dass er der Herr ist und nicht der Pharao und nicht die Götter dieses Landes. Ich lese weiter, Vers 14. Es hörten's die Völker. Sie bebten, Angst ergriff Philisteas Bewohner. Da wurden bestürzt die Fürsten Edoms, die gewaltigen Moabs, Zittern ergriff sie. Es verzagten alle Bewohner Kanaans. Es überfiel sie Schrecken und Furcht vor der Größe deines Armes. Vor der Größe deines Armes wurden sie stumm wie ein Stein, während hindurchzog dein Volk, o Herr, während hindurchzog das Volk, das du erworben. Du wirst sie bringen und pflanzen auf dem Berg deines Erbteils die Städte, die du, o Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast, das Heiligtum, Herr, das deine Hände bereitet haben. Alle Völker drumherum haben es mitbekommen, nicht nur die Ägypter. Die Edomiter, die Moabiter, Kanaan, die Philister, alle haben gehört, was geschehen ist. Und sie wurden ergriffen vor dem Schrecken. Sie wurden stumm, bestürzt, verzagten, weil sie merkten, das, was hier passiert, ist nicht etwas Menschliches. Wir haben es nicht mit Menschlichem zu tun, sondern mit Göttlichem. Und da kommt nochmal so diese Hoffnung durch. Du wirst sie, also dein Volk, bringen und pflanzen auf dem Berg deines Erbteils. Vers 18, der Herr ist König auf immer und ewig. Nicht ein Mensch ist König, sondern Gott. Vers 19, denn als die Pferde des Pharao mit seinen Wagen und mit seinen Reitern ins Meer gezogen waren, hat der Herr die Wasser des Meeres über sie zurückkehren lassen. Aber die Söhne Israel sind auf trockenem Land mitten durchs Meer gegangen. Und die Prophetin Miriam, Aarons Schwester, nahm das Tamburin in ihre Hand und alle Frauen zogen aus hinter ihr her mit Tamburinen und den Reigentänzen. Und Miriam sang ihnen zu, singt dem Herrn, denn hoch erhaben ist der Pferd und Wagen, warf er ins Meer. Miriam, Aarons Schwester, Moses Schwester, jetzt erfahren wir auch ihren Namen. Sie erinnern sich, dass sie diejenige war, die sozusagen bewacht hat oder darauf aufgepasst hat, was mit diesem Kind in dem Körbchen passiert, als die Mutter das Körbchen ins Schilf legt. Sie war diejenige, die von ferne aufgepasst hat, was wohl geschehen wird. Und dann auf die Tochter des Pharao zugegangen ist. Da wird uns der Name nicht gesagt, sondern lediglich, dass die Schwester das getan hat. Also können wir vermuten, dass es wohl Miriam war. Miriam, die hier als Prophetin bezeichnet wird, sie nimmt das Tamburin in die Hand und Frauen schließen sich hier an und jetzt singen sie das Lied des Mose. Singt dem Herrn, denn hoch erhaben ist er, Pferd und Wagen warf er ins Meer. Kein Wunder, dass jetzt dieses Volk zu einem Frieden kommt, zu einer Ruhe kommt. Und wer kennt das nicht, wenn es einem gut geht und wenn man gelassen ist, dass man am Anfang anfängt zu summen, ein Lied zu singen, dankbar zu sein. Und jetzt ist das Volk draußen. Jetzt scheint dieses Kapitel Ägypten abgeschlossen zu sein. Vorbei, dieses dunkle Kapitel Ägypten. Vers 22. Und Mose ließ Israel vom Schilfmeer aufbrechen. Und sie zogen hinaus in die Wüste Schur und wanderten 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara. Aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Darum gab man dem Ort den Namen Mara, was eben so viel heißt wie bitter. Bitterkeit. Weiß nicht, wie das jetzt auf sie wirkt. Also ich hatte noch so diese sanfte Stimmung des Ankommens, der Ausgelassenheit, diese Freude, diese Hoffnung, die da so durchdrang in den Worten des Mose. Gott ist meine Stärke, Gott ist meine Zuflucht, er ist meine Kraft, er ist unser Gott, er ist unsere Rettung. Und jetzt die Realität, die das die Menschen einholt, jetzt sind sie unterwegs, 3 Tage in der Wüste und kein Wasser. Und sie kommen irgendwo hin, wo Wasser ist, aber dieses Wasser ist bitter, das kann man nicht trinken. Und die menschliche Reaktion oder meine Reaktion war, Gott, was soll das? Und das Volk murrte gegen Mose. Ich hätte einen guten Israeliten abgegeben. So, Herr, was soll das? Aber das Volk wendet sich ja nicht mal an Gott, sondern gegen Mose und sagt, und das Volk murrte gegen Mose, was sollen wir trinken? Da schrie er zum Herrn, der arme Kerl, ich habe mir manchmal gedacht, was der alles durchmachen muss. Warum schreien sie nicht zu Gott, warum kommen sie zu ihm? Aber er schreit, dann schreit halt er zu Gott. Dann schrie er zum Herrn und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz. Das warf er ins Wasser und das Wasser wurde süß. Dort legte er Ordnung und Recht für es fest und dort prüfte er es und sprach, wenn du willig auf die Stimme des Herrn, deines Gottes hörst und tust, was in seinen Augen recht ist, seinen Geboten gehorchst und alle seine Ordnungen hältst, dann werde ich dir keine Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Das heißt, Gott sagt, Israel, wenn du den Weg gehst, den ich dir zeigen werde, dann wird es dir gut gehen. Du brauchst keine Angst zu haben, auch wenn das Wasser an dem Ort, an dem du kommst, bitter ist. Das ist kein Problem für mich. Ich kann das lösen. Ich kann dir Wasser geben. Ich kann dich retten. Ich kann dich am Leben erhalten. Es geht sogar so weit, dass du leben willst, so wie die Ägypter nicht gelebt haben, sondern es wird dir gut gehen. Es wird dir gut gehen. Ich werde dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Vers 27, dann kamen sie nach Elim und dort waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume und sie lagerten sich dort am Wasser. Fast so, als würde Gott sagen, hey, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. 12 Wasserquellen sind kein Problem für mich. Palmbäume sind kein Problem für mich. Ich kann dich an Orte bringen, wo Wasser ist. Das Einzige, was du tun musst, ist Vertrauen zu haben, dass es möglich ist. Vertrauen zu haben, dass das möglich ist und dass ich das tun kann. Und in diesem Sinne halten wir die Geschichte hier an und ich ermutige sie, das auszuprobieren. Dieses Vertrauen zu fassen und zu sagen, Herr, Gott, wenn du lebendig bist, so wie diese Geschichten es sagen, dann will ich das in meinem Leben erleben. Dann will ich dieses Vertrauen zu dir fassen und sagen, wirke du in meinem Leben. Sie werden sehen, sie werden erleben. Gott lebt und er wirkt. Ich freue mich auf das, was sie erleben werden. Bis zum nächsten Mal bei Glaubengeschichten hier auf dem Hope Channel. Gott segne sie.